Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Knisternde Musik, spannungsvolle Themen heute. In Karlsruhe trifft sich der Ökumenische Rat der Kirchen, eine internationale Veranstaltung. Und hier trifft auch die gewichtige russisch-orthodoxe Kirche auf orthodoxe Christen der Ukraine. Die Religion und der Krieg, dazu gleich mehr. Und im Osten etwas Neues. Die Sächsische Landeskirche arbeitet ihre NS-Geschichte auf. In Karlsruhe tagt die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, ÖRK. Vertreterinnen und Vertreter von 350 christlichen Kirchen aus der ganzen Welt diskutieren die Themen der Zeit. Die römisch-katholische Kirche hat Beobachterstatus. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt, so lautet das Leitwort. Das Setting mit mehreren tausend internationalen Gästen wirkt so, als fänden da heitere olympische Spiele der Konfessionen statt. Wären da nicht die Klimakatastrophe, die wachsende Hungersnot und vor allem der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die russisch-orthodoxe Kirche ist größtes Einzelmitglied im ÖRK. Benedikt Schulz beobachtet das Weltkirchentreffen für uns und er hat im Dialog- und Versöhnungsmantra aggressive Töne vernommen.
I am very grateful.
Ich bin sehr dankbar, dass der Ökumenische Rat der Kirchen diese offene und sichere Plattform bietet für unsere Gäste aus der Ukraine. Der Saal ist bis auf den letzten Platz belegt. Iwan Sauka eröffnet die Plenarsitzung, die den schlichten Titel Europa trägt, die sich aber vor allem um eines dreht, den Krieg in der Ukraine. Die Erwartungen waren hoch im Vorfeld. Für Iwan Sauka, noch bis Ende des Jahres amtierender Generalsekretär im Ökumenischen Rat der Kirchen, ist das Treffen schon jetzt ein Erfolg.
And I could experience once again.
Hier hat sich gezeigt, was der Rat leisten kann. Brücken bauen für Heilung und Versöhnung. Heilung, Versöhnung, Dialog. Solche Worte prägen die ersten Tage von Karlsruhe. Mantraartig tauchen sie in praktisch jedem Statement, in jedem Interview irgendwann auf. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen will Plattform für Dialog sein. Vor allem in Zeiten, in denen die mitgliederstärkste Einzelkirche des Rates den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unterstützt.
To support our request. For more than.
Doch die Realität hält diesem Anspruch kaum stand. Auf der Bühne sprechen nacheinander Vertreter beider orthodoxer Kirchen in der Ukraine. Russische Vertreter sind nicht dabei. Die ernüchternde Bilanz, einen Dialog zwischen den Kirchen in Russland und der Ukraine gibt es nicht. Obwohl beide Seiten anwesend sind, nur miteinander reden tun sie nicht.
So far we have not.
Bislang gab es hier keine direkte Konfrontation. Romanzigov ist einer der Vertreter der autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine hier in Karlsruhe. Gestern habe ich ein Grußwort gesprochen bei der Sitzung der orthodoxen Kirchen. Ich habe also alle orthodoxen Christen, die da saßen, begrüßt und über den Krieg geredet. Und während der ganzen 90 Minuten kam von den russischen Delegierten nichts als Stille. Die haben nicht einen Ton gesagt. Also obwohl man ihnen die Chance gegeben hat, hier am Dialog teilzunehmen, tun sie es nicht. Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Ukraine-Plenums sei vom Ökumenischen Rat getroffen worden, sagt dagegen Vachtang Kipchitze, Mitglied der russischen Delegation.
We are not concerned.
Aber wir machen uns da keine Sorgen. Vielleicht ist die Zeit für direkten Dialog einfach noch nicht gekommen. Und er fügt unmittelbar hinzu, die 2018 neu entstandene und dann von Konstantinopel für autokephal erklärte Kirche in der Ukraine sei außerdem nicht kanonisch. Deren Vertreter sind eher religiöse Aktivisten und sie haben hier heute versucht, die Mitglieder des Ökumenischen Rates zu täuschen, weil sie das Moskauer Patriarchat verurteilt haben, ohne irgendeinen Beweis dafür zu liefern. Kipchitze transportiert 1:1 die Sichtweise des russischen Patriarchen und damit auch des russischen Präsidenten. Dass auf dieser Basis Dialog kaum möglich ist, liegt auf der Hand. In der orthodoxen Welt, und nicht nur dort, haben die Worte des russischen Patriarchen, mit denen er den Krieg gegen das Nachbarland gerechtfertigt hat, für Entsetzen gesorgt. Auch weil er dem Angriffskrieg den Mantel theologischer Legitimation verpasst hat, indem er von einem metaphysischen Konflikt und einem Kampf gegen das Böse gesprochen hat. Überrascht habe ihn das alles nicht, meint der Ukrainer Roman Zigov. Ich wusste ja im Prinzip schon, wie man in der russischen Kirche denkt, aber irgendwie hat mich das auch erleichtert, weil sie endlich ihr wahres Antlitz gezeigt hat. Keinesfalls habe der Patriarch von Moskau Krieg gerechtfertigt, sagt dagegen Vachtang Kipschitze von der russischen orthodoxen Kirche. Der Patriarch habe immer wieder für den Frieden gebetet. Aber, fügt er hinzu,
but if you go to different dimensions of the conflict,
wenn Sie sich die unterschiedlichen Dimensionen dieses Konflikts anschauen, sehen Sie, dass es auch eine metaphysische Dimension gibt. Es ist so, dass es in der westlichen Welt Tendenzen gibt, die dem christlichen Glauben absolut fremd sind, besonders der Versuch, die traditionelle Familie abzuschaffen. Für die meisten Christen, Russen, Katholiken, auch Teile der protestantischen Welt ist klar, dass die Familie aus einem Mann und einer Frau besteht. Leider aber gibt es einen politischen Mainstream in vielen Ländern, der das ganz anders sieht. Diese sogenannte Gender-Ideologie ist für uns vollkommen unchristlich. Und eines der deutlichsten Merkmale dieser europäischen Werte, die in der Ukraine verbreitet werden, ist die Idee von Gay Pride.
Ukraine is Gay Pride.
Auf die Nachfrage, ob das der Grund sein könne, einen Krieg gegen ein anderes Land zu führen, sagt der russische Delegierte nein. Aber es ist eben ein Zeugnis für die metaphysische Dimension dieses Konflikts. Die Erwartungen, die im Vorfeld geschürt wurden an die ÖRK-Vollversammlung, seien überzogen gewesen, meint Radu Konstantin Miron, orthodoxer Priester des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel in Köln.
Ich glaube, ein Land, das in Unfreiheit lebt, kennt den Begriff Dialog gar nicht. Wir erwarten zu viel von unseren russischen Geschwistern, wenn sie etwas tun, was zu Hause gar nicht erlaubt ist und gar nicht möglich ist. Die wahre Rolle der Anwesenheit der russischen Delegation hier ist, dass sie hört, wie die Welt über die Situation in Russland und der Ukraine denkt. Alles andere wäre meines Erachtens zu viel erwartet.
Miron ist seit 2019 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland und er arbeitet seit Jahren in der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland. Seitdem der ökumenische Patriarch die orthodoxe Kirche der Ukraine für autokephal erklärt hat, hat die russische orthodoxe Kirche die Zusammenarbeit mit der Bischofskonferenz aufgekündigt. Und dennoch gibt es Zusammenarbeit, sagt Miron, nur eben informell.
Wir sind mit allen im Gespräch und das soll auch so bleiben. Und auch für die russische Kirche gilt das, was schon der unvergessene Bena gesagt hat: Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Es gibt Kontakte nach wie vor. Und es gibt ja auch sehr viele Freundschaften, die über die diversen Patriarchatsgrenzen hinweg bestehen.
Jenseits von Dialog offenbart sich in Karlsruhe noch eine ganz andere Dimension des Konflikts zwischen den beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Und die Worte, die dort fallen, sind deutlich. Wir haben einen interreligiösen Krieg in unserem Land. Ivana Ilina ist eine der eingeladenen Beobachterinnen der ukrainischen Kirche, die bis Ende Mai noch zu Moskau gehörte. Von außen betrachtet konnte man bislang den Eindruck gewinnen, dass die beiden konkurrierenden orthodoxen Kirchen in der Ukraine näher zusammengerückt seien. Spätestens seit die ukrainische Kirche unter Moskauer Jurisdiktion Ende Mai ihre Beziehungen zum Patriarchat abgebrochen hat. Mancher spekulierte gar über eine vereinte ukrainische Orthodoxie. Doch wer den Vertreterinnen und Vertretern beider Kirchen hier in Karlsruhe zuhört, bekommt ein differenzierteres Bild und eine Ahnung davon, wie schwierig bis unmöglich eine solche Annäherung tatsächlich ist. Unsere Gläubigen benötigen dringend Schutz in diesem Konflikt, da die andere Kirche Dinge tut, die nicht akzeptabel sind. Nur ein Beispiel. Wir haben eine Kirche, für die wir Unterlagen haben, die belegen, dass es unsere Kirche ist. Aber die andere Kirche sagt, nein, das ist unsere Kirche. In vielen Fällen schränken die lokalen Behörden unser Gemeindeleben ein. Unsere Rechte werden verletzt. Mitglieder unserer Gemeinde verlieren ihre Jobs. Schwere Vorwürfe, die die andere Kirche weit von sich weist. Die Übertritte zahlreicher Gemeinden zu ihrer Kirche seien alle freiwillig erfolgt. Ein anderes Thema, das in der Berichterstattung im Vorfeld der Vollversammlung viel Aufmerksamkeit bekam, waren Antisemitismusvorwürfe gegen den Ökumenischen Rat der Kirchen bzw. gegen einige Mitgliedskirchen. Angekündigt war, dass die Situation der palästinensischen Christen im Nahen Osten zur Sprache kommen sollte. Ein Thema mit Sprengkraft. Ein Antrag der anglikanischen Kirche von Südafrika zirkulierte, der mehrfach den Staat Israel als Apartheidstaat bezeichnete. Unklar blieb, ob und wie das Dokument tatsächlich zur Abstimmung eingereicht werden soll. Der Generalsekretär Ioan Sauka warnte in seiner Eröffnungsrede. Wir haben von einigen unserer Mitgliedskirchen, insbesondere aus Südafrika, aber auch aus dem Westen, Briefe, Gesuche und Vorschläge bekommen, die Grundhaltung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Rahmen der Vollversammlung in Karlsruhe zu ändern und Israel als Apartheidstaat anzuprangern. Ich empfehle jedoch, dass wir Bedacht, Sorgfalt und Weisheit walten lassen, wenn wir uns mit den Vorschlägen befassen, die auf dieser Vollversammlung vorgelegt werden. Organisationen wie der Zentralrat der Juden befürchteten einen ähnlichen Eklat wie in diesem Sommer auf der Documenta 15. Am Rande der Vollversammlung erklärten Teilnehmende, dass hinter den Kulissen bereits an einer Textfassung des Antrags gearbeitet werde, die keinen antisemitischen Zungenschlag mehr habe. Doch das Ergebnis blieb zunächst offen.
Our presence here.
Es ist eine sehr wichtige Botschaft des Ökumenischen Rats der Kirchen, dass sie uns hier eingeladen haben. In Karlsruhe waren auch Vertreter des International Jewish Committee for Interreligious Consultations anwesend. Vorsitzender des Komitees ist Rabbi David Sandmill aus den USA. Einiges von dem, was hier möglicherweise vorgeschlagen wird, betrachten wir als kontraproduktiv, wenn es um Versöhnung und das Bauen von Brücken geht. Dieser Impuls, Israel zu brandmarken und zu isolieren. Das würde nur den Extremisten auf beiden Seiten in die Hände spielen. Jerry Pillay, der neu gewählte Generalsekretär des ÖRK und ab 2023 im Amt, hat vor einigen Jahren selbst den Apartheid-Vergleich benutzt in einem Artikel. Rabbi Sandmill weiß das. Ich glaube, er fürchtet sich davor, mit mir zu reden, und ich fürchte mich davor, mit ihm zu reden. Das an sich ist vielleicht schon ein gutes Zeichen. Einiges von dem, was er in der Vergangenheit geschrieben und gesagt hat, finde ich sehr problematisch. Aber ich will mit ihm reden und hören, was er zu sagen hat. Ich bin bereit für dieses Gespräch und will ihn nicht verurteilen für Dinge, die in der Vergangenheit liegen.
Der Dialog hat Grenzen. Benedikt Schulz berichtete vom Weltkirchentreffen in Karlsruhe. Haben die eigenen Mütter und Väter in den Jahren 1933 bis 1945 gemacht? Imprägnierte vielleicht der christliche Glaube gegen die menschenverachtende Nazi-Idee? Joachim Krause, Pfarrerssohn, Theologe und ehemaliger Umweltbeauftragter der Sächsischen Landeskirche, fand auf dem Dachboden Briefe und Tagebücher seiner Eltern. Sie gaben Antworten und sie warfen vor allem neue Fragen auf. Er machte Bücher daraus. Eines heißt vielsagend »Fremde Eltern«. Denn vieles war nicht so, wie es am Familientisch erzählt wurde. Es gab eben nicht nur die bekennende Kirche und den christlichen Widerstand, es gab Anpassung und mehr noch Begeisterung für das NS-Regime. Die deutschen Christen mit großem D verehrten Hitler wie einen Messias und erklärten Jesus zum blonden Herrenmenschen, weil er ja kein Jude mehr sein durfte. Eine Tagung der Evangelischen Akademie Sachsen befasste sich unlängst mit der Geschichte der Sächsischen Landeskirche in der NS-Zeit. Jennifer Stange war dabei und hat auch mit Joachim Krause gesprochen.
Und die bekennende Kirche hat ihn nie in ihre Fürbittgebete aufgenommen, weil er ein Außenseiter war und die bekennende Kirche nicht politisch tätig werden wollte. Der ist später als Galionsfigur entdeckt worden, aber damals hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
Joachim Krause meint Dietrich Bonhoeffer. Es ist Freitagabend. Die Vorstellungsrunde beim Sommerkolleg der Evangelischen Akademie Sachsen im Klosterhof St. Afra in Meißen hat gerade begonnen. Krause war nochmal aus dem Stuhlkreis aufgesprungen und quer durch den Raum geeilt, um unserem vorausgegangenen Gespräch noch etwas hinzuzufügen. Es ging um den Titel der Veranstaltung, Ergebung und Widerstand. Eine Reminiszenz an Bonhoeffers Aufzeichnungen aus der Haft vor seiner Hinrichtung im Konzentrationslager. Die Frage war, ob diese Begriffe passen, ob sich die Geschichte der sächsischen Kirche im Nationalsozialismus, um die es hier bei der Tagung gehen soll, gut abbilden.
Widerstand und Ergebung passt für ihn. Der hat Widerstand geleistet und der hat sich auch ergeben in das Schicksal, was ihm dann auferlegt war. Aber das passt für Kirche insgesamt überhaupt nicht.
Krause ist Theologe, 1946 als Pfarrerssohn in Sachsen geboren und aufgewachsen. Er ist pensioniert, wie die meisten der rund 20 Tagungsgäste. Sie kommen aus der gesamten Bundesrepublik. Viele von ihnen ebenfalls Töchter und Söhne von Pfarrern, die während des Nationalsozialismus in Sachsen gewirkt haben. Nicht wenige glauben, dass ihre Eltern, wenn nicht im aktiven Widerstand, so doch heimliche Gegner des Naziregimes waren und sich hier und da renitent gezeigt hätten. Oft sind es Mutmaßungen. Denn die Erforschung dieses Kapitels der Familiengeschichte steht bei den meisten noch am Anfang. Für Joachim Krause begann dieser Weg mit einem Dachbodenfund.
Es waren also fast 2000 Briefe, die ich in der Hand hatte. Außerdem noch einige Tagebücher, Fotoalben. Hochinteressant, aufregend, verstörend. Also ich konnte die Schrift meiner Mutter damals schon relativ gut lesen. Und da lernte ich eine Frau kennen, eine junge, aufgeregte Frau. So hatte ich meine Mutter nie erlebt. Sie war also die glühende Nationalsozialistin bis zum Ende der Nazizeit.
Krauses Eltern schreiben sich zwischen 1933 und 1945 Briefe. Die jungen Leute diskutieren darin über den Nationalsozialismus, über den Sinn von Krieg und Tod, über Sexualmoral und Glaubensfragen und über die sogenannte Judenfrage. Auch seinen Vater, der über seine Mitgliedschaft bei der bekennenden Kirche zu Lebzeiten erzählt hatte, lernt er in den Briefen neu kennen.
Er war kein Widerstandskämpfer, aber es ist schon spannend, immer zu beobachten, wie er ringt. Er sucht eine Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christentum, aber wird damit auch nie fertig. Die bekennende Kirche war keine politische Widerstandsbewegung, so ist sie lange in der Kirchengeschichtsschreibung jahrzehntelang behandelt und bewertet worden, sondern das waren Flügelkämpfe um Frömmigkeitsstile und um Bibelverständnis.
Krause begegnet fremden Eltern und so heißt auch seine veröffentlichte Quellensammlung, aus der er später bei der Tagung lesen wird. Seit dem Dachbodenfund vor einigen Jahren lässt Krause dieses Kapitel deutscher Geschichte nicht mehr los. Er vertieft seine Nachforschungen und stolpert ein zweites Mal.
Obwohl ich mein halbes Leben in der Region verbracht habe, hatte ich nie etwas davon gehört. Dass also die deutschen Christen, die den Nationalsozialisten sehr nahe standen, dass die nicht in Berlin oder in München gegründet worden waren, sondern in Niedervira, also in einem Dorf am Rande Thürings, das war mir völlig neu und das war ein Tabuthema, über diese Zeit zu sprechen. Ein Pfarrer, der in dieser Kirchgemeinde gewesen ist in den letzten Jahrzehnten, der hat erst nach der Lektüre meines Buches überhaupt erfahren, in welchem Kontext er Pfarrer gewesen war. Weder hatte ihn die kirchliche Obrigkeit darauf vorbereitet und eingestimmt, noch hat irgendjemand seiner Gemeindeglieder das Thema jemals angesprochen.
Der Laienhistoriker und Theologe Joachim Krause hat mittlerweile ein zweites Buch über die regionale Entstehungsgeschichte der deutschen Christen veröffentlicht. Ihre Ideen waren zwar innerkirchlich umstritten, verbreiteten sich dennoch weit über das im Dreieck zwischen Leipzig, Chemnitz und Gera liegende Wiehratal hinaus, bis nach Berlin, bis nach Dresden. Friedrich Koch beispielsweise war Anführer der deutschen Christen in Sachsen. Das frühe NSDAP-Mitglied war bereits in leitender Funktion in der sächsischen Landeskirche tätig, als er von den Nazis 1933 als Bischof eingesetzt und später von der Landessynode bestätigt wurde. Die sächsische gehörte auch zu den evangelischen Landeskirchen, die 1939 für die Gründung eines Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben unter Führung der deutschen Christen in Eisenach stimmten. Die groben Fakten finden sich sogar in Online-Enzyklopädien. Allerdings gibt es keine kirchliche Gedenkkultur. Das ist paradox.
Also dieser Bestand ist schon immer sehr, sehr benutzt worden. Überhaupt diese Kirchenkampfsammlung.
Christine Schubert, Leiterin des Landeskirchlichen Archivs Dresden, steht vor einem kleinen Rollwagen mit Akten.
Aber
Die Quellenlage ist offenkundig überschaubar, denn die zwischen 1933 und 1945 entstandenen Unterlagen der sächsischen Landeskirche sind während der Bombardierungen Dresdens verbrannt, erzählt die Archivarin.
Sodass nur noch bestimmte Reste geblieben sind. Und in den 1950er Jahren gab es einen Aufruf im Amtsblatt, dass alle, die noch Dokumente aus der Zeit des Kirchenkampfes, also 33 bis 45, haben, die möchten das doch bitte ans Landeskirchenamt abgeben. Und das ist diese heutige Kirchenkampfsammlung.
Eine dementsprechend zufällige und gleichzeitig selektive Sammlung ist so entstanden. Sie enthält Flugblätter der deutschen Christen, Verlautbarungen der bekennenden Kirche und anderen Strömungen und bildet so Teile der ideologischen Auseinandersetzung ab. Doch bestimmte strukturelle Fragen zur Rolle der sächsischen Landeskirche, zum Umgang mit evangelischen Jüdinnen und Juden beispielsweise, lassen sich anhand dieser Sammlung nicht beantworten. Ein Blick in die Kataloge der wissenschaftlichen Bibliotheken zeigt, dass Fragen wie diese weder in der DDR noch in der bundesrepublikanischen Gegenwart intensiv beforscht wurden. Umso wichtiger, so Schubert, dass der Neubau des Landeskirchlichen Archivs in Dresden mit 23 Kilometern Regalfläche nun auch Platz für das Archivgut aller sächsischen Kirchgemeinden bietet. Das sei eine große Erleichterung für die historische Forschung und könne helfen, dem kollektiven Gedächtnis der Kirche auf die Sprünge zu helfen. Joachim Krause hält das für dringend notwendig.
Der fatale Fehlschluss, denke ich, für viele Leute in meiner Generation unter DDR-Bedingungen war, dass wir meinten, dass Nazi-Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg, die gäbe es tatsächlich nur noch im Westen.
Stefan Bickert, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsens und Leiter der Tagung in Meißen, stimmt zu. Selbst diejenigen, die der DDR kritisch gegenüberstanden, hätten der selbsternannten antifaschistischen Staatsführung doch zumindest geglaubt, dass sie mit Nazis und deren Verbündeten kurzen Prozess macht. Wer übrig blieb, gehörte quasi zu den Guten. Doch Bickert betont, es habe eine kritische Auseinandersetzung gegeben.
Die 89er-Bewegung, der ich ja als einer der Vertreter auch Impulse gegeben habe, stammt sehr stark aus einer Befassung mit der deutschen Geschichte heraus. Also unsere Ideen sind entstanden durch die Lektüre auch von Menschen, die im deutschen Widerstand gegen Hitler gewesen sind. Wir sind durchaus angeleitet gewesen aus dem Fehlverhalten der deutschen Geschichte, zu dem eben auch die kommunistische Verirrung gehört.
Diese Auseinandersetzung stand unter bestimmten Vorzeichen. Während die westliche 68er-Generation die ungeschorenen NS-Täterinnen ins Visier nahm, richten sich Teile der christlich geprägten 89er, quasi mit Berufung auf Bonhoeffer, gegen eine sozialistische Diktatur. Bis heute stützen sich die Narrative des ostdeutschen Protestantismus für die Zeit von 1933 bis 1945 maßgeblich auf die Geschichte seiner Opfer und Widerständler. Dieser Fokus setzt sich fort in Bezug auf die Epoche zwischen 1945 und 1989, glaubt Krause.
Kirche hatte nach ihrer Selbstwahrnehmung im Sozialismus so gelitten, dass sie meinte, erstmal dieses Elend und Unrecht aufarbeiten zu müssen. Und da gab es keinen Anlass, sich nochmal mit viel länger zurückliegender Geschichte, wo ja langsam auch die Beteiligten starben, nochmal auseinanderzusetzen. Also ich befürchte, man hat das einfach verdrängt und auch ganz gerne verdrängt.
Auch Bickert sieht Nachholbedarf. Er wünscht sich eine schonungslose Aufarbeitung der Rolle sächsischer Christen im Nationalsozialismus. Eine, die Christen fit macht für Auseinandersetzungen der Gegenwart innerhalb und außerhalb der sächsischen Landeskirche.
Es ist eben besonders wichtig, sich in der Gegenwart zu positionieren gegen menschenfeindliche Gruppen und Rechtsextremisten. Und man stellt insbesondere fest, dass bei Konservativen oder Wertkonservativen da manchmal auch so eine Verunsicherung ist, wo ist da eine Grenze zu ziehen. Und die Grenze heißt eben die Ablehnung des Pluralismus, die Ablehnung des Grundgesetzes und die Ablehnung der Demokratie und die grundsätzliche Ablehnung von Menschen, die anderer Meinung sind.
Ein unterbelichtetes Thema im kollektiven Gedächtnis. Jennifer Stange berichtete über die Aufarbeitung der NS-Zeit in der sächsischen Landeskirche. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Wie und wen das Entlastungspaket entlastet, ist dann das Thema von Tobias Armbruster und seinen Gästen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.